Wir haben eine Bewegung im politökonomischen Geschehen, die so gewaltig ist, dass die Folgen unabsehbar sind. Wir sprechen heute nämlich über ja die Rückkehr der Eurokrise. Ich bin wieder da, Euro-Euro-Krise. Das ist das Titel unseres kleinen Vortrags und ich habe auch das Titelblatt von meinen alten Euro-Krisen-Präsentationen deswegen wieder rausgeholt. Was Sie hier sehen, ist die Bebilderung von Dante Alighieris Inferno, die Kreise der Hölle. Ja, das ist das, was wir dank Herrn Macron und seinem Mangel an Ausgabendisziplin mit seiner sozialistischen, die sich liberal nennende Regierung ist, aber in Wahrheit eine sozialistische Regierung ist, zu verschulden hat. Und die jetzt, das werden Sie gleich sehen, Europa an den Rand seiner fiskalischen Existenz zu drängen droht. Natürlich werden wir die gleichen Lösungsansätze sehen, die wir immer gesehen haben. Retten, 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 Geld drucken. Es wird auch funktionieren. Aber natürlich zu Kosten. Und über diese Kosten und wer sie tragen wird, werden wir dann gleich noch zu sprechen haben. Ich fange mal an mit zwei kleinen Zitaten, nämlich einmal von Ayn Rand, was immer schon gepasst hat, wenn die Politik einfach nicht auf die ökonomische Vernunft hören wollte. Man ist frei, die Realität zu ignorieren. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinabzustolpern, den man möchte. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen man sich weigert. Es ist ein Satz mit großer Weisheit, obwohl er so einfach ist. Und Ayn Rand hat ihn gesagt im Hinblick auf Gesellschaften, die sich sozialistische Wirtschaftspolitik leisten. Und das ist genau das, was wir tun. Und dann auch noch passend dazu das Zitat von Dante Alighieri, dem Autoren des Buches, dessen Bebilderung Sie gerade in der Eingangsfolie gesehen haben, nämlich die göttliche Komödie. Lasciate ogni speranza voi c'entrate. Ja, auf Deutsch, die hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Ja, hinter diesem Kreis der Hölle gibt es keine Hoffnung mehr. Ist natürlich so, dass wer die göttliche Komödie gelesen hat und auch das Inferno, der weiß natürlich, dass trotzdem Anlass zur Hoffnung besteht. Aber erst müssen wir durch die Kreise der Hölle durch. Die Katharsis, die ist jetzt notwendig. Sie kommt mit 7 Meilenstiefeln näher. Und warum ist das so? Warum spielt Frankreich Samson mit dem Euro? Nur für diejenigen vielleicht unter Ihnen, die Samson nicht kennen. Samson ist eine alttestamentarische Gestalt, der also von Gott mit großer Kraft gesegnet war. Diese alttestamentarische Gestalt hatte ein Geheimnis, nämlich dass die Kraft in ihrem Haupthaar lag. Und er hatte eine Philistergeliebte, glaube ich, die ihm sein Geheimnis entlockt hat und die ihn dann heimlich geschert hat, sodass er seine Kraft verloren hat. Und die Philister haben ihn dann in einem Tempel eingesperrt. Und dann hat er zu Gott gebetet und gesagt, Gott, gib mir noch einmal Kraft, dann bringe ich diesen Tempel über mir zum Einsturz. Und hat dann mit seiner Kraft, die mir Gott noch einmal gegeben hat, die Säulen umgestoßen, die den Tempel tragen. Und alles wurde dann unter einem Trümmerhaufen begraben. Und das, den Tempel über sich zum Einsturz zu bringen, da sagt man, man spielt den Samson. Und Frankreich spielt den Samson mit dem Euro-Tempel. Was haben wir dann da an Fakten? Also wir haben einmal die Tatsache, dass Frankreich jetzt 114% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden aufgetürmt hat. Bis Jahresende dürften es 117% werden nach den aktuellen Projektionen. Die Neuverschuldung beträgt aktuell 6% oder fast nicht, also 5,8 sind es, glaube ich, Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr, was doppelt so viel fast ist, wie das, was zulässig ist nach den Regeln des Maastrichter Vertrags, um die sich aber ja sowieso keiner mehr kümmert. Die Regierung wurde gestern Abend gestürzt, und zwar weil der Premierminister Bayrou das Sparprogramm von 40 Milliarden Euro in der Nationalversammlung nicht durchsetzen konnte, hat er die Vertrauensfrage gestellt und mit dem Sparprogramm verknüpft und natürlich verloren. Jetzt hat, ich weiß nicht, wievielten Premierminister Macron jetzt verschlissen hat, er muss also jetzt einen neuen ernennen, der muss dann neue Minister ernennen. Also im Moment ist Frankreich erstmal handlungsunfähig und das in einer Lage, in der die Schulden davon galoppieren, und zwar in einer massiven Weise davon galoppieren. Die Opposition droht mit Generalstreik und parallel verschärft sich in Frankreich die Problematik der islamischen Einwanderung. Bürgerkriegsähnliche Szenen, brennende Kirchen, das Ganze ist in seiner Summe ein griechisches Szenario auf Steroiden. Also wir werden gleich sehen, dass die Zahlen denen Griechenlands im Jahr 2010 ganz ähnlich sind. Ja? Wenn Frankreich aber fällt, dann wird dieses Rettungsprogramm, was dann notwendig sein wird, von Deutschland zu schultern sein. Und zwar, weil sonst keiner da ist. Die Italiener nicht, die Spanier nicht, Die Italiener sind Selbstrettungskandidaten. Auch die stehen unmittelbar vor einer möglichen Pleite. Die Spanier haben keine Kohle, die Portugiesen auch nicht. Die Griechen werden nicht zur Rettung schreiten können. Das wäre ja mal was ganz Neues. Das hatten wir seit Troja, glaube ich, nicht. Und nee, seit Alexander dem Großen. Aber das wird auch nicht passieren. Und die Rechnung, die deswegen Deutschland zu schultern haben wird, wird mindestens 1 Billion Euro sein, also 1.000 Milliarden. Möglicherweise werden es aber auch 2 Billionen werden. Wir werden gleich sehen, warum die Zahl so riesig ist. Und in Verbindung mit dem Schuldenprogramm von Herrn Merz katapultiert das die Verschuldung Deutschlands auch auf dieses Niveau, nämlich von weit, weit über 100%, also auch weit über die 114% Frankreichs aktuell, mit dem Unterschied, dass keiner da sein wird, der die Deutschen retten wird. Und zwar, weil es den einfach nicht gibt. Es steigt kein Gott aus dem Himmel herab, kein Deus ex machina und rettet dann die Deutschen. Es ist keiner da, also werden die Deutschen diejenigen sein, die dann diese riesige Rechnung, diese Multimilliardenrechnung entweder mit einem Default bezahlen müssen und damit mit dem Verlust ihrer Kreditwürdigkeit als Land, und zwar auf lange Zeit, oder die dann zurückzahlen müssen, und zwar in der Größenordnung von 10% ihres Bruttosozialprodukts für die nächsten 30, 40 Jahre. Und der Euro wird entweder in diesem Szenario untergehen oder er wird eine massive Inflationierung von mindestens 20% erleiden, was dann die Kosten dieser Rettung im Wesentlichen auf die Sparer umwälzt, überträgt, ja, umleitet, und zwar auf die Sparer, die nicht auf uns gehört haben und nicht in reale Assets gegangen sind, also nicht in Aktien, Immobilien und Edelmetalle, sondern die in Nominalwerten drin sind, also in Sparbüchern, in Anleihen, in Bundesanleihen, in Lebensversicherungen und dergleichen Dingen mehr. Also Nominalvermögen werden massiv darunter leiden, was da passiert. Wir haben also, wenn wir das mal für uns ausbreiten, dann sehen wir, dass es mittlerweile sogar in den Mainstream-Medien angekommen ist. Frankreichs Regierung ist gestürzt und Macrons Taumeln droht, Europa in den Abgrund zu reißen. Also selbst wenn man auf Google News geht, wo also sonst nur so die Welt und ARD und NTV und was da so alles an wie soll ich sagen, Seifenbürgerjournal hier rumhüpft, selbst die haben es mittlerweile mitgekriegt. Das wird jetzt also ernsthaft. Ich zitiere jetzt einfach mal daraus, weil einmal hat dieses blinde Huhn Mainstream-Medien auch ein wahres Wort gefunden, nämlich nach dem Sturz der Regierung versinkt Frankreich in politischer und wirtschaftlicher Krise. Macrons Schwäche belastet Europas Rolle auf der internationalen Bühne. Ein Kommentar. Also, aber Geld für Krieg führen haben wir anscheinend ja noch.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Schauen wir uns die Verschuldungsentwicklung Frankreichs an, dann ist das eigentlich alles andere als schön. Ja. Von 1980, wo es noch unter 25% des Bruttosozialprodukts gelegen hat, ist es systematisch angestiegen auf jetzt aktuell 114%. Die Projektionszahlen, die auf dieser Grafik vom Statistischen Bundesamt genannt sind, obwohl diese Projektion erst ein halbes Jahr alt ist, sind jetzt schon überholt. Ja, die neuen Projektionen gehen von 130-135% bis zum Ende des Jahres 2028 aus. Und wahrscheinlich wird das auch nicht hinhauen. Denn ist ein Land erstmal in der Schuldenfalle gefangen, dann steigen die Zinsen. Die Zinsen werden schnell steigen, weil die Kreditwürdigkeit fällt. Und mit steigenden Zinsen muss mehr umgeschuldet werden und steigen durch den Zinseszinseffekt die Gesamtverschuldung schneller, sodass wir uns mit höherer Geschwindigkeit in den Schlund des schwarzen Loches namens Schulden bewegen. Schauen wir uns jetzt mal an, was in den Jahren 2010 bis 2015 passiert ist. Da hatten wir insgesamt 5 Rettungen, beziehungsweise eigentlich waren es 7, weil Griechenland wurde 3-mal gerettet. Was war der Auslöser? Also wie hoch war die Staatsverschuldung? Wir sehen ja bei Frankreich sind es 114%. Wie hoch waren die Schulden der Länder, die damals in die Rettungsprogramme reingelaufen sind? Griechenland mit 146%, zugegeben etwas höher, Irland mit nur 64%. Es war aber in erster Linie eine Bankenkrise und keine Staatsschuldenkrise, die dort den Staat ins Ungleichgewicht gebracht hat. Portugal mit 111%, Spanien mit 86%, da war es auch eine Bankenkrise, und Zypern mit 102%. Vergleichen wir mal die Zahlen. Ja, wie groß waren die Hilfsvolumina? Wir hatten in Griechenland 3 Programme, nämlich von 110 Milliarden, von 164 Milliarden und von 86 Milliarden, nacheinander weg. Wir hatten in Irland ein Programm von 85 Milliarden, in Portugal eins von 78, in Spanien eins von 100 Milliarden und in Zypern eins von 10 Milliarden, wobei das Bruttosozialprodukt Zyperns natürlich, weil es eine kleine Insel ist, relativ klein war. Wir müssen hier an der Stelle trennen zwischen den reinen Bankenrettungsaktionen und den Rettungsaktionen, die tatsächlich sich auf die Staatsverschuldung bezogen haben. Und wenn wir das machen, dann können wir uns mal anschauen, wie sieht da die Statistik aus. Ja, also wir haben in Griechenland, wenn wir uns nochmal anschauen, wie hoch waren die Schulden, 423 Milliarden, waren 146% vom Bruttosozialprodukt. In Irland hatten wir 100 Milliarden Schulden, in Portugal 200 Milliarden, in Zypern nicht ganz 20 Milliarden. So, das war also eine Summe aller Rettungsaktionen, die es bisher in Euroland gab, für Länder mit einem Bruttosozialprodukt, mit Schulden in Höhe von insgesamt 736 Milliarden. Frankreich alleine, wenn Frankreich gerettet werden muss, ist fünfmal so groß fast, ja, also von der Verschuldung her mit 3.329 Milliarden Schulden, was 114% seines aktuellen Bruttoinlandsprodukts beträgt. Das heißt also, wir reden hier über eine ganz andere Hausnummer. Und da ist Italien noch nicht mal mitgerechnet. Wie groß waren die Hilfsprogramme jeweils? In Griechenland war das erste Paket 110 Milliarden, in Irland 85 Milliarden, in Portugal 80 Milliarden, Spanien 100 Milliarden und in Zypern 10 Milliarden. Im Durchschnitt, wenn man von Spanien abstrahiert, weil es ein reines Bankenprogramm war, das etwas mehr als 50% des Bruttoinlandsprodukts war die Größe des Rettungsprogramms. Das heißt also, wenn man wissen will, wie groß das Rettungsprogramm ist, das kann man anhand der Größe der Wirtschaft, die gerettet werden muss, grob festmachen. Und schauen wir uns das an. Was war es in Prozent des Bruttoinlandsprodukts? In Griechenland war das erste Rettungspaket 38%, das zweite 57%, das dritte 30%. In Irland 54, in Portugal 44, in Zypern 56. Ja. Im Schnitt waren es 44%, wenn wir Griechenland dreimal separat rechnen, ja, was jetzt großzügig gerechnet ist. Eigentlich, wenn man Griechenland zusammenfasst und ein Rettungspaket draus macht, dann zieht es den Durchschnitt massiv nach oben. Das haben wir hier mal freundlichkeitshalber gelassen. Wenn wir das auf Frankreich übertragen mit einem Bruttosozialprodukt von aktuell 2,9 Billionen, dann wird das Rettungsprogramm voraussichtlich mindestens 1.278 Milliarden groß werden, das da gebraucht wird, falls der Fall eintritt, dass die Kapitalmärkte Frankreich durch die Kombination seiner Verschuldung und seiner aktuellen Politik das Vertrauen entzieht. Das ist also, ich würde mal sagen, alles andere als witzig. Ja? Schauen wir uns noch ein paar gesamtwirtschaftliche Zahlen an, nämlich einmal den Zinsspread. Wir sehen hier, dass die letzten 24, also die letzten 12, 13 Monate der Zinsspread relativ stabil geblieben ist. Der sieht zwar aus, als würde er schwanken, das liegt aber nur daran, dass der Zinsspread, diese gestrichelte Linie, die rechte Grafik ist und die Zinsen, die für deutsche 10-jährige und französische 10-jährige Staatsanleihen gezahlt werden, das sind die durchgezogenen Linien. Das läuft relativ stabil. Ja, also dieser Abstand ist relativ stabil. Er ist im Moment noch nicht explodiert. Das hat auch einen sehr einfachen Grund. Normalerweise würde man ja sagen, wenn es Frankreich so schlecht geht, müssten jetzt eigentlich die Spreads nach oben wegziehen. Warum ist das nicht so? Weil die Märkte ganz genau antizipieren, dass in Deutschland eine Regierung ist, die alles tun wird, alles, um Frankreich zu retten. Ja, und da können wir hundertprozentig davon ausgehen. Und wenn es den Untergang Deutschlands bedeutet, die werden das machen. Das heißt also, die Spreads ziehen deswegen nicht nach oben weg, weil jeder weiß, wenn Frankreich fällt, dann fällt auch Deutschland. Und wenn Frankreich nicht fällt, dann fällt auch Deutschland nicht. Das heißt also, diese Spread, diese 0,7% Spread, das ist die Wahrscheinlichkeit, die Märkte dran legen, dass Deutschland Frankreich nicht rettet. Und 99,3% ist die Wahrscheinlichkeit, die Märkte dranlegen, dass Deutschland rettet. Zumindest unter der Annahme, dass die Märkte sagen, es kommt zum Crash. Also wenn das die Annahme ist, wenn es in Frankreich zum Knall kommt. Was wird die EZB machen? Die EZB wird in diesem Szenario, und da können Sie aber alles drauf verwetten, was Sie haben, den Leitzins auf Null senken oder auf unter Null senken. Das heißt also, wir werden wieder Nullzinsen haben, wenn es in Frankreich kracht. Und die EZB wird massivste Stützungskäufe französischer Staatsanleihen vornehmen. Auch um es den Deutschen schmackhafter zu machen und ein bisschen leichter zu machen, die Franzosen zu retten. Das wird die Last ein bisschen über ganz Europa verteilen, auf die anderen Sparer und Arbeitnehmer auch, die dann alle einen Teil der Zeche mitzahlen müssen. Aber das Gros wird trotzdem von den Deutschen zu tragen sein. Und da können wir also davon ausgehen, dass die Leitzinsen unabhängig von der Inflation, ganz und gar unabhängig von der Inflation, massiv nach unten gezogen werden. Und das wird man begründen mit der Furcht vor einem deflationären Schock durch die Staatsfinanzkrise Frankreichs. Aber das Problem ist, dass Deutschland zwar zahlen wird, aber eigentlich gar nicht mehr kann. Wenn wir uns mal die Lage in Deutschland bulletpointmäßig zusammenfassen, was sehen wir da? Wir sehen einmal eine politikgewollte Energiekrise in Deutschland und die ist in ganz Europa, aber vor allem in Deutschland der Motor der Deindustrialisierung. Wir haben eine gewaltige Überregulierung. Niemand mehr ist in der Lage, die Regulierungen alle noch zu überblicken, geschweige denn sie einzuhalten. Im Prinzip wird jeder Unternehmer in diesem Land automatisch kriminalisiert. Wir haben eine massive Überbesteuerung und jetzt schon mit der Steuerlast für die Deutschen, die sind wir unter den Top 3% weltweit und trotzdem schreit Antifant Lars Klingbeil weiter nach höheren Steuern. Wir haben in Deutschland eine Bankenkrise auch vor der Tür, weil die Zombies fallen. Ja, wir sehen ja, dass die Zahl der Unternehmenspleiten 30% pro Jahr steigt. Und wir haben jetzt ein Commitment von Herrn Merz gegenüber den Amerikanern und der NATO, 5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben, was 250 Milliarden pro Jahr wären. Und das sind 50% Staatskonsum auf unsere Staatsquote, oder Entschuldigung, auf unsere Sparquote. Wir haben eine massive Abwanderung der Leistungsträger. Wir haben eine riesige Mittelverschwendung durch Korruption, NGOs, Kampf gegen Rechts, Migration, Entwicklungshilfe. Wir kennen alle den Problemkreis. Wir haben eine drohende Gesundheitskatastrophe durch mRNA-Impfung. Und wir haben eine demografische Atombombe, die Sozialversicherung in Deutschland gerade in die Luft sprengt. Dann haben wir eine Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit durch ein zweigleisiges Rechtssystem, bei dem im Grunde genommen Linke mehr Rechte haben als Rechte, Einwanderer mehr Rechte haben als Indigene, die Regierung mehr Rechte hat als das Volk und der Mieter mehr Rechte hat als der Vermieter und der Arbeitnehmer mehr Rechte hat als der Arbeitgeber. Diese zweigleisige Rechtsprechung in Deutschland, bei der nicht mehr alle vorm Gesetz gleich sind, schreckt aber Investoren ab. Das heißt, Kapital fließt im Moment aus Deutschland ganz massiv ab. Und die Folge ist, dass Industriearbeitsplätze in Deutschland massiv abgebaut werden und mit den Industriearbeitsplätzen auch die Dienstleistungsarbeitsplätze verschwinden. Schauen wir uns die Energiekosten an. Das sind im Prinzip alle wichtigen Industrieländer auf der Welt, die irgendwie eine Relevanz haben. Und da sehen wir den Strompreis pro Kilowattstunde in Cent. Und da sehen wir ganz, ganz rechts, der gelbe Balken ganz rechts, das ist Deutschland. Ja, mit Abstand die höchsten Stromkosten auf der Welt. Ja, also in Bulgarien kostet zum Beispiel der Strom weniger als ein Drittel von dem, was er in Deutschland kostet. In Russland kostet der, ich glaube, ein Zehntel oder so. Ja, also das sind nachgerade aberwitzige Proportionen. Und das in einem Land, das von einer energieintensiven Industriestruktur abhängig ist. Das kann man sich eigentlich nicht wirklich ausdenken, so ein Quatsch, was wir da machen. Und alles künstlich. Dann schauen wir uns mal an, was das Heizungsgesetz veranstaltet hat mit einem der größten Assetmärkte in Deutschland. Wir haben ein Volumen der Hypothekenkredite. Diese Berechnung ist übrigens 2 Jahre alt. Ich habe die jetzt nicht abgedatet, weil die stimmt grosso modo immer noch. Von 1,5 Billionen Euro in Deutschland. Wir haben einen Wert des Wohnungsbestandes, den habe ich mal angesetzt, mit 1.200 Euro pro Quadratmeter, sodass der Gesamtwohnungsbestand damals ungefähr 4,76 Billionen Euro wert war. Und wir haben da drin ein Eigenkapital von 3,272 Milliarden Euro drin gehabt. Das heißt also, wir haben eine recht gute 2/3 Eigenkapitalquote haben wir da drin, im Schnitt in Deutschland. Das heißt, solide Durchfinanzierung des Immobilienmarkts in Deutschland. Wir haben 43 Millionen Wohnungen in Deutschland auf 4 Milliarden Quadratmeter Wohnfläche. Und das Heizungsgesetz würde es erfordern, dass davon 80% in Anführungszeichen saniert werden müssen, obwohl die Wohnungen völlig in Ordnung sind, nämlich indem man die ganzen Böden raushaut und Fußbodenheizungen reinbaut und dann pro Quadratmeter Kosten von 400 Euro hat plus 15.000 Euro für eine Wärmepumpe, sodass die Kosten des Wärmegesetzes für die Wohnungs- und Hauseigentümer in Deutschland sich grosso modo auf 2,2 Billionen Euro belaufen. Und wenn man das Geld ja nicht als Eigenkapital da ist, müsste es als Kredit aufgenommen werden. Und dadurch würde der Beleihungsgrad von aktuell 31% auf 78% steigen. Das heißt also, die gesamte Kreditqualität des Immobilienmarkts in Deutschland wird zerstört von diesem Gesetz. Und deswegen ist der Immobilienmarkt tot in Deutschland und der ist komplett eingefroren. Es gibt zwar einzelne Belebungsversuche, aber letzten Endes, wer heute eine Wohnung vernünftig verkauft kriegen will, das geht in Deutschland praktisch nicht. Und zwar deswegen, weil die Kostenrisiken nicht abgeschätzt werden können. Und das ist das zweite große Thema. Energiekosten plus Heizungsgesetz. So, jetzt schauen wir uns das nächste große Thema an, nämlich die Deindustrialisierung. Wir haben die Situation, dass wir um fast 30% unter dem Potenzial liegen mit unserer Produktion. Also die Statistik ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt. Damals waren es noch 26%. Der Abbau der Industrieproduktion hat sich seitdem beschleunigt. Das heißt also, wir sehen diese Schere, wenn wir auf dem normalen Trend des Produktionswachstums weitergelaufen wäre, als Deutschland noch halbwegs vernünftig verwaltet wurde, dann hätten wir heute 30% mehr Produktion und damit auch ein 30% höheres Bruttosozialprodukt, weil natürlich auch die Dienstleistungen 30% weniger nachgefragt werden. Denn es gibt ja nur zwei Arten von Dienstleistungen im Wesentlichen, Leute. Das ist entweder sind das Dienstleistungen, die mit der Produktion zusammenhängen, oder es sind Dienstleistungen, die mit dem Konsum zusammenhängen. Und die mit der Produktion zusammenhängen, die hängen eben an der industriellen Produktion. Wenn die so schrumpft, wird da weniger nachgefragt. Und die am Konsum hängen, die hängen am Einkommen. Und wenn die Produktion fällt, sinken auch die Einkommen. Wir haben ja heute 25% weniger Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland als vor 15 Jahren. 15% davon sind durch Produktionsrückgang zu erklären und 10% durch zusätzliche Bevölkerung, die hier nicht arbeitet. Und dann bedeutet das, dass wir heute in Wahrheit mindestens 30% unter dem potenziellen Bruttosozialprodukt sind, das wir haben könnten. Wir könnten alle 30% reicher sein, ohne diese Schwachsinnspolitik von Frau Merkel, Herrn Scholz, die Herr Merz jetzt und Herr Klingbeil beschleunigt weiterführen. Das ist die Schwäche Deutschlands. Ja, das ist aber die Steuergrundlage, die überhaupt erst die Schuldentragfähigkeit Deutschlands erzeugt. Wenn nicht produziert wird und wenn das Bruttoinlandsprodukt nicht richtig wächst und unser Bruttoinlandsprodukt schrumpft schon seit Jahren, wenn das also nicht wächst, dann ist auch die Steuerkraft nicht da, um diese riesigen Schulden, die man dann neu aufnimmt, zu bedienen. Da fängt es jetzt an, eng zu werden. Und zwar deswegen, weil wir natürlich sehen, dass durch die schrumpfende Produktion auch die Arbeitslosigkeit steigt. Wir haben heute 500.000 Arbeitslose mehr als 2022. Wir haben den höchsten Stand der Arbeitslosigkeit seit 2011, also seit jetzt fast 15 Jahren. Und es steigt weiter an. Also von einem saisonalen Anstieg, den uns die Linken von Höfgen bis Fratscher erzählen wollen, kann ja gar nicht die Rede sein. Sondern wir kehren zurück ins Zeitalter der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Ja, das ist das, was wir hier bekommen. So, und dann schauen wir uns mal an, was denn passieren wird, wenn diese Kombination eintritt. Also wenn Herr Merz sein Verschuldungsprogramm fährt, Neuverschuldung des Bundeshaushalts plus Sondervermögen Rüstung plus Sondervermögen Infrastruktur und Klima plus Frankreich-Rettung, ja, dann sehen wir, dass die Schulden ansteigen werden von jetzt 2.750 Milliarden auf 5.684 Milliarden in 4 Jahren, 2028. Das werden dann, also zwischen 2026 und 2027 wird unsere Verschuldung diejenige, die Frankreich jetzt hat, überschreiten. Und 2028 wird unsere Verschuldung diejenige, die Italien jetzt hat, überschreiten, nämlich mit 130%. Und das bedeutet, dass dann Deutschland komplett liraisiert ist. Das heißt also, der Euro ist dann endgültig eine Weichwährung und Deutschland kann seine Staatsfinanzen nur noch dadurch halbwegs managen, dass es auf eine Weichwährung setzt mit hoher Inflationsrate und diese Inflationsrate dann die Staatshaushalte entschuldet, was natürlich eine Enteignung der Sparer ist und damit natürlich die Altersarmut in Deutschland nicht nur programmiert, sondern auf ewig festschreibt. Also den Rentnern, denen es jetzt noch schlecht geht, denen wird es gut gehen im Vergleich zu der Rentnergeneration, die jetzt durch diesen Vorgang über die Inflation massiv enteignet werden wird. Und genau das, meine Damen und Herren, ist auch der Grund, warum Gold so performt, wie es performt. Wir haben ja den Ausbruch des Goldpreises jetzt in Richtung über 3.600 Dollar in Richtung 4.000 Dollar gesehen. Es trennt jetzt den Goldpreis nicht mehr viel von der 4.000er Marke. Wir haben Anfang des Jahres einen starken Anstieg gesehen. Dann ging es erstmal in eine ruhigere Phase, aber relativ hoher Volatilität über, wie Sie hier sehen können. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen erlebt, auch in Antizipation dieser Krise, aber auch durch den weiteren massiven Ankauf von Gold durch Russland und China auf dem Weltmarkt. Und auch Indien ist jetzt dazu gekommen, dass der Goldpreis wieder davon galoppiert. Und die Stärke des Goldpreises ist nicht nur Krisenindikator, sondern natürlich auch Indikator für die Flucht in die Stabilität. Schauen wir uns die Performance des Goldes seit 1971 an. Sie alle kennen meine Tabelle, wo ich die Gesamtperformance des Goldes ab und zu mal update. Am 15.08.71, das ist die oberste Zeile, wurde der Dollar von dem Gold gelöst. Das heißt, ab da wurde der Marktpreis, also der Goldpreis am Markt gebildet. Der 8.09., das war der gestrige Tag, als ich die Tabelle abgedatet habe, das war das Datum der Kalkulation. In der Zwischenzeit sind 19.748 Tage vergangen, das sind 54,07 Jahre. Der Goldpreis ist gestiegen von $35 auf $3.616, was ein Wertverlust des Dollar in Gold von 99,03% ist und eine jährliche Verzinsung von 8,956, also von fast 9% ist. Und zwar steuerfrei, meine Damen und Herren. Ja, der Euro hat in der gleichen Zeit, also nicht in der gleichen Zeit, sondern seit seiner Gründung vor etwas mehr als 25 Jahren auch schon 91,5% seines Wertes gegenüber dem Gold verloren. Schauen wir uns die aktuelle Entwicklung an mit der langfristigen exponentiellen Trendlinie, die dieser 8,95% Wachstumskurve zugrunde liegt, dann sehen wir, dass Gold im Moment dabei ist, über seine langfristige Trendlinie hinaus auszubrechen. Gerade jetzt ist dieser Schnittpunkt erreicht und man kann jetzt das auf zweierlei Weisen interpretieren. Einerseits, es wird nicht in den Himmel wachsen. Es wird also jetzt nicht auf 5.000, 6.000 gehen in Tagen oder Wochen. Das wird nicht passieren. Aber offensichtlich haben die Fundamentaldaten sich geändert und es kommt zu einer fundamentalen Veränderung des Währungs- und Geldsystems auf dem Planeten, so wie ihn die BRICS auch anstreben und Trump und die USA werden es nicht aufhalten können. Das sagt diese Kurve. Und diese Kurve sagt noch was anderes, nämlich, dass dieses exponentielle Wachstum einfach, solange der Dollar und der Euro bestehen, immer so weitergehen wird. Irgendwann $100.000 pro Unze, meine Damen und Herren, ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Also in dieser exponentiellen Funktion ist das dann irgendwann mal 2060, 65 soweit. Dann wird es Gold $100.000 kosten pro Unze und kurz danach $200.000 kosten. Das ist eine Exponentialfunktion. Die Macht der Exponentialfunktion, die steckt da drin. Ja, das ist zum Goldmarkt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es in den letzten Jahren nicht falsch war, Gold zu kaufen, dass es jetzt auch nicht falsch ist, Gold zu kaufen.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de